Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Ich habe auch so ein Video gemacht zum, ich habe es der Nudeltrick genannt. Das sind so Muschelnudeln, wo dann so das Gute in die Nudel reinrutscht und von außen gar nicht so viel zu sehen ist. Ne? Auch so mit so Teigtaschen, Ravioli, kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Es muss nicht wirklich immer das Brokkoliröschen sein, was auf dem Teller liegt und dann so pur gegessen werden muss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes, nachhaltiges und ehrliches Essen.
Wenn die Eltern bei Foodwatch arbeiten, dann essen die Kinder bestimmt ganz gesund. Das könnte man annehmen. Doch ich als Vater muss gerade täglich mit ansehen, wie meine vierjährige Tochter sich nichts anderes einverleibt als Nudeln, Brot und wieder Nudeln. Am besten noch ohne Tomatensauce und dazwischen noch ein paar Süßigkeiten. Muss ich mir da Sorgen machen? Wie kann eine gesunde Ernährung gelingen und was sind die größten Mythen vielleicht und Irrtümer über Kinderernährung? Darüber spreche ich heute mit Dr. Nibras Nami. Er ist Kinderarzt und Leiter des Westdeutschen Kinderhämatologischen Zentrums in Herdecke, das ist in Nordrhein-Westfalen. Aber nicht nur das, er ist auch richtig umtriebig auf Instagram und TikTok und gibt dort hilfreiche Tipps über Kinderernährung und auch ganz allgemein ein gesundes Kinderleben. Ich bin Dario von Foodwatch und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Geschmacksverstärker. Nibras, hallo.
Ja, Dario, danke für die Einladung. Hi.
Du bist ja, wie gesagt, nicht nur Kinderarzt, sondern auch Medfluencer, kann man sagen. Also gibst Gesundheitstipps über Social Media und hast sogar einen eigenen Podcast zusammen mit einem Kollegen von dir, der sich Hand, Fuß, Mund nennt. Und ich habe mich gefragt, warum das alles? Also hast du zu wenig zu tun im Klinikalltag? Ist dir irgendwie ein bisschen langweilig?
Nee, tatsächlich kommt das eigentlich daher, dass wir alle in der Klinik zu viel zu tun haben. Zu viel zu tun, um aufzuklären, vernünftig aufzuklären, uns Zeit zu nehmen, alle Fragen von Eltern zu beantworten. Und so kam eben die Idee schon vor über 5 Jahren, im Internet mehr aufzuklären, in Form von Podcasts, aber eben auch auf Social Media. Weil wir da uns zwar einmal hinsetzen, uns richtig Zeit nehmen müssen, um ein Thema zu besprechen, das aber so viele Leute erreicht, dass man damit ja das vielleicht wieder ein bisschen gut machen kann, dass in der Klinik oder auch in der Praxis nicht so viel Zeit da ist im Alltag.
Jetzt bist du selbst auch Vater, glaube ich, eines Kindes im Kindergarten, hat er richtig? Ja, ne?
Mhm, ungefähr richtig.
Dein Kind. Wie alt ist dein Kind?
Der ist gerade 2 geworden.
Okay. Das heißt, Essen ist eigentlich auch schon langsam, aber sicher Thema bei ihm. Würdest
Großes
du denn sagen, dass,
sein,
dass dein Kind sich gesund ernährt?
Ich würde sagen, dass mein Kind sich relativ gesund ernährt, natürlich mit Ausnahmen, aber Ausnahmen sind ja auch in Ordnung. Also zu einer gesunden Ernährung gehört meiner Ansicht nach auch dazu, dass man auch mal was genießen darf, was jetzt nicht top bewertet wäre, als wenn man das Lebensmittel als Einzelnes betrachtet. Aber diese einzelne Betrachtung ist ja auch nicht grundsätzlich sinnvoll, sondern es geht immer um das große Ganze. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass er sich gesund ernährt. Auf Basis natürlich, dass ich mich damit sehr viel beschäftige und eben versuche, auf vielen Wegen es ihm schmackhaft zu machen, auch gesunde Sachen zu essen. Das klappt bisher ganz gut. Aber ich glaube, ein großer Teil der kritischen Phase mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschmack meines Sohnes liegt auch noch vor uns. Da ist man mit 2 Jahren noch nicht, glaube ich, an der Spitze angekommen der Problematik.
Aber du hast es eben schon angesprochen, also es geht nicht um das einzelne Lebensmittel, sondern um die Ernährung als Ganzes. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Also was gehört zu einer gesunden Ernährung? Zum Beispiel, ich kenne noch diese Faustformel, 5 Hände, da bei Kinderhänden sind es ein bisschen kleiner, also die Menge als bei größeren Händen an Obst und Gemüse am Tag zum Beispiel ist Teil einer gesunden Ernährung. Ist das so ein Merksatz, der noch funktioniert oder? Was gehört dazu?
Ich bin kein Freund von solchen Händeregeln, weil das führt dazu, dass wenn Eltern sich dazu strikt dran halten und das Kind hat nur 3 Hände voll und nicht 5 Hände voll gegessen, dass dann direkt man sich sehr, sehr schlecht fühlt. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass es auch ein bisschen zu viel ist und man Ernährung nicht in so Handformate unbedingt packen kann. Da gibt es schon Dinge, die nährstoffreicher sind, von denen sicherlich auch, um eine gute Portion davon zu haben, weniger als eine Hand voll reicht. Sodass ich da, finde ich, in so Messungen nicht reingehen würde. Ich würde eher das beurteilen anhand der Dinge, die regelmäßig eingekauft werden müssen, um zum Beispiel Grundlage der Kinderernährung darzustellen. Und dazu zählen natürlich auch Produkte, die auf der Kohlenhydratseite positive Kohlenhydrate haben, also Produkte mit Vollkorn, aber auch zum Beispiel aus dem Bereich der Hülsenfrüchte, die ja auch Kohlenhydrate liefern, gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel Nudeln aus Hülsenfrüchten zu beziehen. Das ist bei uns zu Hause zumindest ein guter Tipp und Trick, wie das klappt, dass da die Hülsenfrüchte mehr reinkommen. Dann natürlich auch das Thema Obst und Gemüse, klar. Und ich glaube, die meisten haben beim Thema Obst etwas weniger Schwierigkeiten als beim Thema Gemüse. Also wenn man das so aufteilt in 5 Portionen am Tag, dann ist bei den meisten wahrscheinlich eher so 3 bis 4 Mal Obst und 1 bis 2 Mal Gemüse. Das ist aus meiner Sicht aber auch völlig in Ordnung. Ja, zu einer gesunden Ernährung gehört aus meiner Sicht aber auch, dass die Kinder mit in die Ernährung einbezogen werden, also auch bei der Gestaltung der Ernährung und Spaß daran haben, auch Spaß beim Essen haben. Und ich bin immer auch der Meinung, dass eine gesunde Ernährung die ganze Familie betrifft. Das ist etwas, was auch viel mit Vorbildfunktion zu tun hat. Die Kinder gucken sich bei uns Eltern viel ab und es wird natürlich immer schwieriger, Kindern was Gesundes zuzuführen, wenn sie sehen, dass die Eltern das doch auch selber gar nicht so einhalten. Und das ist, glaube ich, in vielen Familien schon auch ein Problem.
Was sind denn jetzt grundsätzlich eigentlich so die Folgen einer unausgewogenen Ernährung? Also man könnte ja auch sagen, na gut, ist das Kind halt nicht so gut, aber ist doch trotzdem fit und munter. Also man sieht es ja jetzt nicht unmittelbar. Was sind denn so die Spätfolgen? Vielleicht auch Sachen, die du jetzt schon siehst im Klinikalltag oder was man weiß darüber?
Ich finde super, dass du fit und munter gesagt hast, weil das ist eine Sache, die für uns Kinderärzte immer wichtig ist, dass wir das ganze Kind betrachten. Und diese Beurteilung des gesamten Zustandes ist für uns einfach super wichtig. Also wenn vor mir ein Kind steht, das wirklich, wie du sagst, fit und munter, ich würde noch hinzunehmen, gut gediehen, gut entwickelt ist, dann mache ich mir erstmal schon mal weniger Sorgen. Und der menschliche Körper ist schon darauf ausgelegt, nicht nur gut zu funktionieren, wenn alles auf Bestmaß geschaltet ist und von allen Nährstoffen die Reserven komplett gefüllt sind, sondern der Körper ist schon in der Lage, auch Defizite zu kompensieren. Und nur weil man von einem Nährstoff ein bisschen zu wenig vielleicht hat, heißt das nicht, dass das ganze System zusammenbricht. Also man muss das wirklich immer mit Vorsicht betrachten. Das sage ich ganz bewusst, weil in sozialen Medien aktuell ein sehr starker Fokus auf diese Mikroebene besteht. Dann wird über einen Nährstoff gesprochen und wenn man das ja nicht genug hat, dann macht man ja schon ganz viel falsch und so funktioniert das aber mit der Ernährung nicht. Also der Blick aufs große Ganze ist immer wichtig. Dennoch wissen wir, dass wir in Deutschland ein großes Problem mit Übergewicht bei Kindern haben, mehr als mit Untergewicht heutzutage, sodass hier vor allem das Thema Nährstoffdichte, also wie viel Energie kommt denn zum Beispiel über Ernährung rein. Wir wissen, es gibt viele Lebensmittel, die Kinder ganz toll finden, die zu dicht sind an Energie, vor allem natürlich zu dicht sind durch das Übermaß an Zucker, die sie enthalten. Und da ist vor allem der Erzfeind, wir sprechen vielleicht später noch drüber, gesüßte Getränke, ein Riesenproblem bei Kindern und Jugendlichen vor allem. Aber natürlich kann es auch Folge auf der Mikroebene geben. Es gibt natürlich Kinder, die sich so extrem einseitig ernähren, auch über längere Zeit. Und der Betonung liegt auf längere Zeit, weil in der Regel entsteht Nährstoffmangel nicht von heute auf morgen, dass das auch relevant werden kann. Der Klassiker ist zum Beispiel der Eisenmangel, der bis hin zu einer Blutarmut, einer Anämie führen kann. Und danach kommen andere Nährstoffmängel, Vitamin-D-Mangel, der nicht nur mit der Ernährung zu tun hat, aber würde ich dazu zählen als Vitamin. Und danach wird es immer seltener, aber wir kennen auch andere Nährstoffprobleme, die dann bei einseitiger, unzureichend guter Ernährung auftreten können.
Ab wann muss ich denn so von so einer einseitigen Ernährung sprechen? Also jetzt muss man jetzt eher auf Anzeichen beim Kind sich anschauen oder muss man irgendwie präventiv sagen, okay, 2, 3 Monate, dann muss ich mal zum Arzt gehen und checken lassen oder was macht man da genau?
Genau, ich denke, man muss beides beobachten. Natürlich das, was gegessen wird, aber das ganze Kind. Wie gesagt, man kann immer entspannter bleiben, wenn das Kind insgesamt einen guten Eindruck macht. Dennoch hast du vollkommen recht, wenn man das sieht, dass über längere Zeit das Essen sehr selektiv geworden ist, dann darf man sich anfangen, darüber Gedanken zu machen, ob man mal zum Kinderarzt, der Kinderärztin geht oder ob man über ein Supplement nachdenken möchte, muss. Da sprechen wir sicherlich nachher auch nochmal drüber. Aber was ich beruhigenderweise nochmal sagen möchte, dass Kinder eine Phase durchmachen, wo sie sehr selektiv essen, bis hin zu diesem Begriff, der sehr beliebt ist, des Picky Eatings. Das ist ein Prozess, der überwiegend normal ist. Kinder sind von Anfang an erstmal ganz gute Esser, die alles Mögliche probieren. Dann kommt so eine Phase, wo sie ihr Essen deutlich einschränken. Und das kennen wir aus der Evolutionsforschung, das Phänomen der Neophobie. Dass Kinder eine Zeit lang Angst haben vor Dingen, die sie nicht kennen, die sie denen sie gegenüber skeptisch eingestellt sind. Das Ganze hat biologisch, evolutionär natürlich einen Hintergrund. Es war nicht immer so, dass man für seine Nährstoffe einfach in den Supermarkt geht und sichere Produkte aus dem Regal nimmt, sondern man musste sie aus der Natur beziehen. Und die Kinder waren ja häufig mit den Müttern unterwegs, die gesammelt haben und nicht gejagt. Und da war es wichtig als Schutzmechanismus, dass die Kinder sich jetzt nicht jedes Bärchen vom Busch oder Strauch in den Mund stecken und sich vergiften. Deswegen ist so eine gewisse Neophobie erstmal evolutionsbiologisch völlig normal. Natürlich würden wir es gerne jetzt einfach abschalten, weil wir wissen, jetzt ist alles, was im Kühlschrank steht, sicher und gesund und da muss man eigentlich keine Angst mehr vor haben. Aber unser Körper und unsere Gene sind halt noch auf dem Steinzeitzustand, haben sich nicht viel verändert seitdem. Das heißt, wir müssen eher lernen, damit umzugehen. Und in den allermeisten Fällen sind das Phasen. Du hast eben von Wochen gesprochen. Ich würde sagen, das kann auch mal Monate bis hin zu Jahren gehen. Und es ist nicht schlimm, wenn Kinder ihren Konsum an zum Beispiel Gemüse auf ein Maß runterschrauben von wenigen, die sie mögen und den Rest lehnen sie ab. Weil über die wenigen erreicht sie meistens dann doch das Wichtigste kombiniert. Ein bisschen Sorgen darf man sich schon machen, wenn ein Kind über längere Zeit gar keine Gemüse und gar kein Obst mehr zu sich nehmen möchte. Dann sollte man über Thema Vitamine schon nochmal nachdenken und darf sich da Rat holen von jemandem, der sich damit gut auskennt.
Was sind denn so die Tipps, die du gibst, um Kinder zu einer gesünderen Ernährung zu bewegen? Also du hast schon ein bisschen von Vorbildfunktionen gesprochen. Ist das so das Erste, woran man denken sollte, selbst gut essen?
Das sind mehrere Sachen. Die Vorbildfunktion ist das eine, absolut. Das zweite aus meiner Sicht ist das Einbeziehen von Kindern in die Ernährung. Was viele vergessen ist, dass zur Ernährung nicht nur das Essen von Lebensmitteln gehört. Aus meiner Sicht gibt es vier Seiten einer gesunden Ernährung. Das ist die Planung, was man isst. Das ist das Beschaffen von dem, was man isst. Das ist das Zubereiten, was man isst. Und als viertes erst dann der Punkt des Essens selber. Und viele Kinder werden in die ersten drei Schritte gar nicht so sehr einbezogen. Das heißt, zusammen überlegen, was wollen wir denn zum Beispiel essen? Dass man vielleicht am Wochenende gemeinsam überlegt, was machen wir Montag, Dienstag, Mittwoch, dass man mal so einen Foodplan zusammen erstellt, dass man die Kinder mit einbezieht, dass sie zum Beispiel auch auf spielerischem Wege entscheiden dürfen, heute, diese Woche, welche Gemüse wählen wir denn für die Woche dann mal aus? Ne? Dass sie wissen, es muss was sein, aber sie dürfen mitbestimmen, welche da ausgesucht werden. Und ich mache sehr gute Erfahrungen bei meinem Sohn, wenn der mithelfen darf bei der Zubereitung, wenn der mitschnibbeln darf und da darf man Kinder nicht zu sehr in Schutz nehmen und sagen, nee, der darf da nicht mitschneiden, das ist ja gefährlich. Da gibt es alle möglichen Tools, die man einsetzen kann, Messer, die auch für Kinder geeignet sind. Dann wird es von ihm besser angenommen, weil er dann mehr Lust hat rauszufinden, was habe ich denn da fabriziert. Und aus meiner Sicht ist das ein guter Weg. Was noch eine Möglichkeit ist, ist natürlich zu gucken, wie kann ich Lebensmittel zu Hause vielleicht austauschen gegen welche, die gesünder sind. Ne? Also Klassiker, den vor 10 Jahren schon, glaube ich, alle für sich entdeckt haben, ist der Austausch von klassischen Hartweizen-Grießnudeln mit Vollkornpasta. Und ich bin ja ein großer Fan von Pasta aus Hülsenfrüchten, also zum Beispiel aus Kichererbsen, aus Linsen. Die allermeisten Kinder nehmen die, vor allem wenn man sie früh einführt, gut an. Mein Sohn kennt eigentlich gar keine keine Hartweizen-Grießpasta, weil wir von Anfang an die anderen Nudeln verwendet haben und er ist damit völlig zufrieden. Und wenn dann ein Kind dann doch nur das mit einem Tropfen Tomatensauce zu sich nimmt, dann ist dann trotzdem sehr, sehr viel an Nährstoff drin im Vergleich, wenn es jetzt Hartweizen-Grießpasta gewesen ist. Und als letzten Tipp, ich bin kein Feind davon, dass man Kindern auch mal etwas, indem man den, ich sage immer, Aggregatzustand des Gemüses verändert, ich sage nicht unterjubelt, aber schmackhafter macht. Ne? Also wenn man eine Gemüsesoße zubereitet, wenn man da doch dann 3-4 Mal den Pürierstab draufhält und dem Kind daraus eine etwas leichter zukömmliche Soße herstellt, dann ist das Allermeiste trotzdem gut in der Soße enthalten. Und die Kinder nehmen es einfach ein bisschen besser an. Also das wäre so mein Blumenstrauß an Tipps, wie man das so ein bisschen besser hinbekommt.
Ja, oder die Pfannkuchen mit Gemüse drin. Zucchini-Pfannkuchen oder so.
Genau, was, ne? Puffer, Pfannkuchen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Ich habe auch so ein Video gemacht ich habe es der Nudeltrick genannt. Das sind so Muschelnudeln, wo dann so das Gute in die Nudel reinrutscht und von außen gar nicht so viel zu sehen ist. Ne? Auch so mit so Teigtaschen, Ravioli, kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Es muss nicht wirklich immer das Brokkoli-Röschen sein, was auf dem Teller liegt und dann so pur gegessen werden muss.
Das hier ist keine Werbeunterbrechung, denn Foodwatch ist unabhängig und steckt nicht mit der Industrie unter einer Decke. Stattdessen finanzieren wir uns aus den Beiträgen unserer vielen tausend Fördermitglieder. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann würde es uns total helfen, wenn ihr jetzt gleich einfach mal diesen Podcast, diese Folge teilt mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr auch Mitglied werden wollt, umso besser. Die Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Es gibt so einige Mythen und Irrtümer, die vor allen Dingen über die sozialen Medien, aber vielleicht hast du die auch im Klinikalltag bei den Eltern so ein bisschen kennengelernt. Und ein Irrtum ist, dass Sojaprodukte, Tofu, ungesund ist fürs Kind. Was hat es damit auf sich? Ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Das kann ich gerne erklären. Das kommt daher, dass Soja einen Inhaltsstoff hat, den man Phytoöstrogen nennt oder eine Gruppe Inhaltsstoffe, die man Phytoöstrogene nennt. Und wie der Name schon sagt, Östrogen kennt man als weibliches Geschlechtshormon. Und diese Phytoöstrogene sind diesem menschlichen Östrogen relativ ähnlich. Und sie können auch im menschlichen Körper an Rezeptoren andocken, wo das Östrogen dran geht. Und die theoretische Befürchtung war, wenn man viel Soja isst, dann werden diese Östrogenrezeptoren überstimuliert. Und das kann hormonelle Auswirkungen auf den Menschen, eben auch auf Kinder haben. Was man aber weiß, die Affinität der Phytoöstrogene, also wie stark die an diese Rezeptoren binden, ist viel geringer, ungefähr 1/100 von der Affinität des menschlichen Östrogens. Das heißt, wenn mit dem eigenen Östrogenhaushalt alles in Ordnung ist, binden die nahezu gar nicht an die Östrogenrezeptoren, haben somit kaum bis gar keinen hormonellen Effekt und sind deswegen ernährungsmedizinisch irrelevant. Es ist sogar so, dass Frauen in der Menopause, die dann weniger Östrogen bilden und darunter ja auch Probleme entwickeln, vom Konsum von Tofu und Sojaprodukten sogar profitieren, weil dann die Phytoöstrogene, weil dann ein Mangel an Östrogen vorliegt, das dann etwas ausgleichen und kompensieren und verbessern können. Deswegen wird sogar empfohlen, in der Menopause sogar Soja und Tofu zu sich zu nehmen. Aber es gibt keinerlei Studien, die bei Kindern irgendeinen negativen Effekt im Rahmen des normalen Konsums feststellen konnten. Es gibt zwar Tierversuche, aber da wurde den Tieren exzessive, unnatürliche Mengen davon zugeführt, bis man einen Effekt gesehen hat. Nur um darzustellen, dass ein Effekt möglich ist. Diese Studien darf man aber nicht heranziehen, um damit irgendwas zu sagen zu einer normalen Ernährung.
Gibt es noch andere Mythen, Irrtümer, denen du relativ häufig begegnest?
Ja, gibt natürlich viele. Es gibt diesen Mythos, dass man dringend Fleisch braucht, um seinen Eisenhaushalt zu decken. Das ist ein sehr, sehr hartnäckiger Mythos, der nicht korrekt ist. Da wissen wir, dass das über Pflanzen heutzutage problemlos möglich ist, vor allem über Hülsenfrüchte. Die sind ein sehr, sehr guter Eisenlieferant. Das ist so ein Mythos, der sich sehr hartnäckig hält. Auch, dass man tierische Produkte braucht, um seine Proteine zu decken. Es wird manchmal gesagt, die pflanzlichen Eiweiße enthalten nicht alle essentiellen Aminosäuren, also die kleinen Bestandteile, aus denen Proteine zusammengebaut werden. Auch das ist nicht korrekt. Es ist zwar so, dass Fleisch und tierische Produkte häufiger das gesamte Spektrum in einem Lebensmittel enthalten. Bei den pflanzlichen sollte man lieber eine Auswahl, also Klassiker ist zum Beispiel Reis mit Bohnen, dass man das dann kombiniert und darüber über die Kombination die Auswahl dann hat. Aber sollte das, sollte die Küche bunt gestaltet sein und verschiedene Proteinquellen aus der Pflanzenwelt auf den Tisch kommen, dann ist das kein Problem.
Vielleicht nochmal irgendwie so ein Mythos, den man so gar nicht auf dem Schirm hat, vielleicht irgendwas, was dich vielleicht noch so selbst vielleicht überrascht hat?
Also ein Mythos, den man gar nicht so auf dem Schirm hat oder hatte, ist, dass, da war ich auch sehr drüber überrascht, dass es wirklich eine massive Desinformation zum Thema Öl aus Saaten, vor allem aus Raps gibt. Es wird behauptet, Rapsöl wäre ungesund und das hätte irgendwie was mit den Herstellungsprozessen zu tun und das ist von allen Mythen, die mir untergekommen sind, wirklich mit die verrückteste Verschwörung, weil wir wissen, dass Rapsöl tatsächlich wirklich ein sehr, sehr gesundes und umweltschonendes Öl ist, das eben auch reich an Omega-3-Fettsäuren ist, die für Kinder auch gut sind. Deswegen kann ich mich weiterhin nur sehr für Rapsöl aussprechen und sehr davor warnen, was dort behauptet wird. Lustigerweise sind viele, die Rapsöl kritisieren, aber auch selber Verkäufer von irgendwelchen anderen Ölsorten. Deswegen bitte, bitte da sehr vorsichtig sein.
Ja, Stichwort Social Media und Mythen. Social Media, das merken wir in unserer Arbeit, weil Foodwatch hat einen enormen Einfluss auf das Konsum und am Ende auch Ernährungsverhalten von Kindern. Wir wissen, dass Social Media InfluencerInnen, das sind quasi Idole und Freunde zugleich für junge Menschen und haben uns dann deswegen auch mal die Social Media Accounts von wichtigen Influencern angeguckt und sehen, dass fast alle der Produkte, die von Social Media Influencern beworben werden, dass diese Produkte unausgewogen sind. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie damit umgehen. Wir bekommen immer wieder, wenn wir uns diesem Thema annehmen und eine politische Veränderung wollen, bekommen wir immer wieder diesen Hinweis, es sind die Eltern. Die müssen ran, die sind für die Ernährung ihrer Kinder verantwortlich und die müssen einfach im Supermarkt einfach Nein sagen, Punkt. Und sollen einfach gesund kochen zu Hause und dann hat sich das Problem eigentlich erledigt. Wie siehst du das? Also reicht es allein schon, dass man Appelle an die Eltern richtet?
Nein, reicht nicht. Das sind Argumente von Lobbyisten, die versuchen natürlich den Markt frei und offen zu halten, um Menschen ein Produkt zu verkaufen, die auf die Tricks der Industrie reinfallen. Und das ist keine vernünftige Argumentation. Wir leben leider in einer Welt, wo populistische Argumentation vor allem gegenüber Verboten sehr beliebt ist als Möglichkeit der Meinungsmache. Und da, wo es den Leuten dann recht ist, wollen sie Freiheit haben, nämlich beim Thema Konsum und beim Thema zum Beispiel Geschlechtsidentität, Gendern, wollen die gleichen Personen Verbote einführen. Also sie widersprechen sich selber auf diese Art und Weise und man muss jetzt nicht ganz aufpassen, um dahinter zu steigen. Also das muss man mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen und gerade wo hingewiesen wird, dass man doch hier eine mündige Entscheidung selber treffen kann und dass man doch nicht bevormundet werden soll. Eigentlich ist das ein rotes Tuch dafür, dass die Produkte, die hinter diesen Aussagen stecken, doch problematisch sind. Das betrifft vor allem zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, ungesunde Lebensmittel. Das sind diese gleichen Argumente, man könnte die Sätze kopieren, vor 20, 30 Jahren noch aus der Tabakindustrie gekommen, jetzt ist es die Lebensmittelindustrie, die gleichen Sachen sagt. Bezieht sich auf Themen wie Fleisch, da haben wir aktuell auch ein Riesenproblem mit einem Minister, der total interessengetriebene Politik macht für den Konsum tierischer Lebensmittel und sogar den Einfluss davon auf den Klimawandel negiert, also wirklich fernab von jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Also da muss man extrem aufpassen, aus meiner Sicht reicht es absolut nicht. Wir brauchen da Verbote für an Kinder gerichtete Werbung. Wir brauchen Regularien für Lebensmittel, die Kindern und Eltern schmackhaft gemacht werden sollen durch Branding. Der Trick ist ja, häufig, das fällt mir immer auf, wenn ich mir die Produkte genauer anschaue, dass man am Ende des Tages eigentlich nur das, was es schon für Erwachsene gibt, in kleinerer Packung, noch teurer, mit einem Kinderlabel verkauft. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe für die Produktion oder die Herstellung vieler dieser Produkte. Es gibt gute Ausnahmen, das muss man sagen, aber die zu erkennen, das ist so das, wo wir, glaube ich, aktuell sehr stark dran arbeiten können, weil die politische Beweglichkeit ist ja relativ starr und da was zu bewirken kann Ewigkeiten dauern und dann doch kurz vor Ende durch die Veränderung einer Bundesregierung wieder komplett scheitern. Das haben wir jetzt ja auch erlebt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir Eltern und Kinder und Jugendliche ja mündig machen, dadurch, dass wir ihnen aufdecken, was für Tricks dahinter stecken.
Wenn wir fordern, dass es Werbeschranken für Junkfood gibt, wenn wir eine Steuer auf Limonaden fordern, dann ist immer das große Geschrei, ja, das ist Bevormundung des Verbrauchers oder der Verbraucherin. Aber ich selbst fühle mich im Gegensatz dazu gerade als Vater im Supermarkt bevormundet, wenn ich nur an Kinder beworbenen Junkfood sehe, also ungesunde Lebensmittel, die sich aggressiv an Kinder richten, dann fühle ich mich hier in dem Fall bevormundet und in meiner freien Wahl wirklich auch ein bisschen eingeschränkt, weil ich hier mit einem Riesenkampf täglich kämpfen muss und Eltern kämpfen einen wirklich täglichen Kampf gegen eine milliardenschwere Industrie. Allein die Süßwarenindustrie gibt 1 Milliarde Euro für Werbung aus. Das heißt, wir haben hier keinen gleichen Kampf oder Gleichheit hier in dem Fall, sondern wir müssen uns hier behaupten, wir müssen die Verhältnisse insofern ändern, dass die gesunde Wahl auch für Eltern, nicht nur für Erwachsene, sondern für Eltern die einfachere Wahl wird.
Ja, stimme ich zu.
Ja, vielleicht nochmal ganz zum Abschluss die drei schrecklichsten Kindersnacks im Supermarkt. Hast du da ein paar auf Lager, wo du in letzter Zeit gedacht hast, eieiei?
Also mir fällt es schwer, das auf 3 runterzubrechen, muss ich ehrlich sagen. Da könnten wir hier allein einen 3-stündigen Podcast wahrscheinlich zu füllen und ich höre nicht auf zu reden. Aber ich versuch's mal. Grundsätzlich an erster Stelle für mich sind gezuckerte Getränke, die vor allem dann an Kinder gerichtet sind, dadurch, dass vorne irgendwelche süßen Tiere drauf sind, dass oben gerne auch mal so ein Sportverschluss drauf ist. Also dass so suggeriert wird, das wäre so ein bisschen fitnessmäßig, ne? Also das ist ja auch so ein Trick, dass man da so einen Sportverschluss draufpackt. Die Industrie sagt, ja, dann können die Kinder leichter trinken, aber Kinder können auch aus einer normalen Flasche trinken. Das brauchen wir uns von denen nicht erklären zu lassen. Und gezuckerte Getränke sind einfach ein riesiges, riesiges Problem für die Kinderernährung, weil das einer der Hauptantreiber sind, gerade auch bei Jugendlichen von Übergewicht. Und wenn man früh auf den Geschmack kommt, dann kommt man davon schnell nicht mehr runter. Und die Kinder gewöhnen sich auf Getränke mit Geschmack, wollen dann kein Wasser mehr trinken und dann geht schon ein bisschen so eine Teufelsspirale aus meiner Sicht los. Dann würde ich sagen, was ich auch ganz furchtbar finde, ist der Bereich, also ich will es nicht als einen Bereich zusammenfassen, denn es gibt auch aus meiner Sicht einige wenige gute Alternativen, aber die gesamte Quetschi-Welt ist so ein bisschen ein schwieriges Gebiet. Denn es gibt dort viele Probleme. Zum einen Quetschis, die nur rein aus Obst bestehen, enthalten aus meiner Sicht für viele Kinder keine Vorteile. Es wäre am Ende des Tages besser, wenn sie das Obst so zu sich nehmen würden. Die meisten Kinder essen auch die Sachen, die im Quetschi drin sind, auch gerne in Obstform. Es ist aus meiner Sicht auch nicht viel praktischer, einen hauptsächlich aus Banane bestehenden Quetschi mitzunehmen anstelle einer Banane. Also die Praktikabilität wird dadurch für Familien auch nicht besser. Ich habe nicht weniger Stress dadurch, dass ich einen Bananenquetschi mitnehme anstelle einer Banane. Es ist einfach nur aus meiner Sicht ein ganz guter Trick, wie das so angewendet wird. Wir wissen auch, dass Zahnärzte damit hadern mit den Quetschis, dass die zu lange genuckelt werden und für die Zahngesundheit nicht gut sind. Es gibt allerdings auch Quetschis, die zu einem übermäßigen Teil aus Gemüse bestehen und sogar mittlerweile welche, die fast nahezu komplett aus Gemüse bestehen. Das ist aus meiner Sicht, die sind da rauszunehmen aus dieser Kritik.
Leider sehr wenige, ne?
Das sind sehr, sehr wenige. Und es gibt auch Tricks, wie ein geringer Gemüseanteil vermarktet wird als ein großer. Also es gibt so Quetschis, wo draufsteht Obst plus Gemüse. Und das Gemüse ist in größerer Schrift geschrieben als das Wort Obst. Wenn man umdreht, die Verpackung, ist aber der Anteil von Gemüse deutlich geringer als der Obstanteil. Also das ist halt ein Marketingtrick. Oder vorne ist so verschiedene, da sind so süße Gesichter drauf und rechts guckt so eine Banane und links guckt ein Brokkoli und die Größe suggeriert ja auch was, ne, auf dem Produkt. Also wenn vorne ein Brokkoli und eine Banane drauf ist und die sind beide gleich groß, dann suggeriert es mir, es ist 50-50 aufgeteilt und das ist dann auch nicht richtig. Ja, und als drittes würde ich mir, glaube ich, alles aussuchen, wo Zucker drin versteckt ist, vor allem wenn dann ein Label drauf ist wie natürliche Süße aus Früchten und dann guckt man hinten drauf und dann ist dann, habe ich letztens ein Produkt entdeckt, war ich entsetzt, Agavendicksaftpulver drin, ne? Also die konzentrierte Form des Konzentrates sozusagen und dann wird aber suggeriert, es wäre ja ein natürlicher Zucker und dann denke ich mir mal, ja, wo kommt denn eigentlich der kristalline Zucker, der klassische Haushaltszucker her? Der kommt auch aus einer Zuckerrübe. Also das ist eigentlich auch nicht unnatürlich, ne? Und da wird ganz viel getrickst und da muss man vorsichtig sein. Ich versuche es mal hier abzubinden, mein Top 3.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und zum Schluss, nicht vergessen, möchte ich euch wie immer mit einer guten Nachricht entlassen. In Spanien. Das ist ein völlig anderes Thema, hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass Massentierhaltung gegen Grundrechte verstößt. Konkret geht es um die intensive Schweinehaltung in Galicien im Nordwesten von Spanien und diese Schweinehaltung verletzt das Recht auf saubere Umwelt. Das sagen zumindest die Richter. Die Schäden umfassen zu hohe Nitratkonzentrationen im Grundwasser und auch die Geruchsbelästigung durch Ammoniak. Geklagt hatten mehrere Umwelt- und Verbraucherorganisationen und die erhoffen sich, dass das Urteil Schule macht in Europa und dass es auch in anderen Ländern solche Urteile gibt. Wenn ihr Fragen an unseren Podcast habt, Anregungen, gerne eine Mail an podcast@foodwatch.de und wenn ihr richtig Lust habt, mehr über Kinderernährung und Kindergesundheit zu erfahren, dann könnt ihr natürlich auch gerne auf Instagram, TikTok oder über dem Podcast von Hand, Fuß, Mund, richtig? Genau.
Richtig.
Reinhören. Will immer Hand, Mund, Fuß sagen, aber das ist die richtige Kinderkrankheit. Bei euch ist es das Gegenteil. Es geht vor allem darum, wie das Kinder.
Es heißt beides Hand, Fuß, Mund. Auch die Krankheit heißt Hand, Fuß, Mund. Es ist nun
Hand, Mund, Fuß.
Hand, Mund, Fuß ist einfach nicht der richtige Begriff. Das hat sich so etabliert, aber Hand, Fuß, Mund ist die richtige Reihenfolge.
Ah ja, super. Ja, dann hört da rein. Findet ihr, wie gesagt, im Apple Store, im Podcast Store, bei Spotify den Podcast und Instagram und TikTok Bewegtbild. Ne? Super. Dann vielen Dank.
Danke auch. Tschüss.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.